Deutschlandfunk Kontrovers.
An einem Debakel sind Union und SPD vorbeigeschlittert bei den Landtagswahlen gestern. Die CDU als weiterhin stärkste Kraft in Sachsen, die SPD in Brandenburg. Beide geben sich erleichtert, haben mit dem Erstarken der AfD aber auch so herbe Verluste erlitten, dass jetzt zwangsläufig auch über die politischen Konsequenzen für die Bundespolitik diskutiert wird. Und das vor allem in den Reihen der SPD, die in den nächsten Wochen ja ohnehin darüber entscheiden will, ob man an der Großen Koalition festhält. Und das sind die 7,7% in Brandenburg, das schwächste Ergebnis in der Nachkriegszeit. Natürlich Wasser auf die Mühlen derer, die ohnehin aus der Regierung mit der Union aussteigen wollen. Wird dieses schwarz-rote Bündnis also den Jahreswechsel nicht mehr erleben, so wie es etwa der CDU-Politiker Friedrich Merz voraussagt? Und wie verändert der Aufstieg der AfD die politische Landschaft in Deutschland? Nach den Landtagswahlen steht die GroKo jetzt vor dem Aus. Das ist heute unser Thema in Kontrovers mit Martin Sagata am Mikrofon und drei Gästen. Aus Berlin ist uns zum einen Christiane Hoffmann zugeschaltet, Korrespondentin im Hauptstadtbüro des Spiegel, und mit ihr Professor Wolfgang Merkel, Demokratieforscher am Wissenschaftszentrum Berlin. Genauer gesagt, er ist der Direktor der Abteilung Demokratie und Demokratisierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und auch Politikwissenschaftler an der Berliner Humboldt-Universität. Und ganz aus dem Süden Deutschlands, aus Kempten im Allgäu, ist Hugo Müller-Fock mit dabei, Publizist und Buchautor und früherer Mitherausgeber der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wenn Sie uns zuhören, können Sie sich natürlich auch einbringen, wie immer unter unserer kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich wiederhole noch einmal 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und damit wollen wir die Sendung jetzt auch beginnen mit den Ersten, die sich heute Morgen schon bei uns gemeldet haben.
Susanne Kahnert aus Duisburg. Die GroKo hat eine gute Arbeit geleistet. Die CDU steht für mich für Wirtschaft, die SPD für Soziales, und das hat sich doch gut ergänzt.
Die GroKo hat mit ihrer asozialen Politik schon seit über 30 Jahren darauf hingearbeitet, dass Menschen, die jahrelang, jahrzehntelang für ihr Leben gearbeitet haben, im Alter arm werden. Auf Wiederhören. Wolfgang Erbe, Köln.
Aus Schmidt-Leipzig. Sie steht überhaupt nicht vor dem Aus. Im Gegenteil, wenn die AfD jetzt einen solchen Zuwachs bekommen hat, dann muss man sich natürlich fragen, warum.
Herr Stellbach in Dresden, Demokratie sieht eigentlich anders aus, wenn die AfD so viele Stimmen gewonnen hat und alle lehnen sie ab. Das kann doch nicht sein.
Ja, guten Morgen, hier ist Happmann aus Babenhausen. Ich finde, das Groteske an der Situation ist, dass gerade die Ausgrenzung der AfD die etablierten Parteien in die Rolle einer Einheitspartei zwingt, bei gleichzeitigem Streben nach Differenzierbarkeit voneinander. Eine solche verlorene Goliath gegen David-Haltung kann eigentlich nur der AfD nutzen.
Clean Dresden. Im Jahr 2015 haben wir Züge gesehen, die täglich 10.000 Menschen aus Afrika, Persien und wo auch immer nach Deutschland brachten. Die Wahl der AfD ist ein verzweifelter Versuch der Menschen, endlich Züge zu organisieren, die täglich 10.000 Menschen, die nicht hierher gehören, wieder aus Deutschland hinausfahren.
Guten Tag, hier spricht Frau Felder aus Hamburg. Ich denke, in Sachsen eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen wäre sehr vernünftig. Alle drei Parteien müssen maßvoll ihre Forderungen durchsetzen und dann, denke ich, wird das Ganze ein gutes Ergebnis.
Die ersten Stimmen heute Morgen auf unserem Anrufbeantworter. Und bevor wir da gleich auf die Bundespolitik kommen, doch dann ganz kurz noch zu den Ergebnissen in Sachsen und Brandenburg. Stichwort Koalition, wie wir das eben jetzt zuletzt von Frau Felder gehört haben. Christiane Hoffmann vom Spiegel, wie schwierig werden diese Koalitionsverhandlungen? Wird das schwer, jetzt da im Osten neue Bündnisse einzugehen?
Ja, das wird schwer. Das haben wir ja auch nach der Bundestagswahl gesehen, wie schwierig es ist, drei Parteien zu einer Koalition zusammenzuschmieden. Und wenn dann noch von diesen drei Parteien zwei eigentlich Wahlverlierer sind und Ängste haben, noch schlechter abzuschneiden, noch weiter abzusacken und beide im Bund in einer schwierigen Verfassung sind, also kaum Kompromisse machen können, das wird schwierig.
Mhm. Herr Müller-Fox, sehen Sie das ähnlich?
Ja klar, das wird ja sehr schwierig und es wird insbesondere, wie Frau Hoffmann zu Recht sagte, für die CDU und die SPD schwierig, sozusagen den Kurs zu ändern, auf die Grünen zuzugehen und gleichzeitig nicht noch weiter Wähler zu verlieren. Ich hielte es für vernünftiger, eine Minderheitsregierung zu bilden.
Herr Merkel, wie sehen Sie das? Die Hörerin eben hat gerade gesagt, Sie mit Blick auf Sachsen, wenn sich da jetzt CDU, SPD und Grüne zusammentun, dann sei das ein gutes Ergebnis. Ist so ein Bündnis irgendwie gegen die AfD, ist das jetzt auch eine Lösung oder hat es vor allem Tücken?
Es hat beides. Es ist eine Lösung aus der gegenwärtigen Situation, hat aber doch gehörig Tücken, wenn man sieht, welche Partner hier zusammengeschraubt werden. Die CDU ist in Sachsen eine relativ konservative Partei im Bundesspektrum. Die Grünen haben eine deutlich andere Position in der Klimapolitik. Sie werden das in der Kohlepolitik haben und so weiter. Also es gibt genügend Sollbruchstellen, die diese drei Partner bedienen und bedienen müssen, wenn sie ihre Position stärken wollen. Aber es gibt gegenwärtig aus arithmetischen Gründen und aus politischen Gründen kaum eine Alternative. Ich sage das ganz zögernd, weil Alternativen in der Politik, insbesondere in konkreten Politiken, immer da sein müssen in der Demokratie.
Der eine Hörer hat ja auch gesagt, die AfD zwinge die anderen Parteien in die Rolle einer Einheitspartei.
Genau, David gegen, oder Goliath gegen David. Ne?
Ja. Ja, aber auch wenn der ganze Wahlkampf ist ja komplett thematisch beherrscht worden von der Frage, wie halten wir die AfD klein? Und das hat dazu geführt, dass andere Themen nur noch sehr am Rande eine Rolle spielten, aber auch die anderen Parteien sich gar nicht mehr gegeneinander wirklich profilieren können. Und das ist natürlich eine Gefahr, dass sich das jetzt fortsetzt. Die AfD, alle gegen die AfD, das ist ja die Konstellation. Wir haben jetzt ja im Wesentlichen, glaube ich, über Sachsen gesprochen, ohne das jetzt benannt zu haben, denn in Brandenburg wird es ja eine andere Möglichkeit geben, nämlich Rot-Rot-Grün. Und ich denke, dass das auch die bessere Lösung wäre für Brandenburg. Ich sage das jetzt mal aus einer demokratietheoretischen Überlegung, weil wir dort dann eine viel klarere Profilierung hätten einer links ausgerichteten Regierung. Und ich glaube, dass das besser ist, als wenn wir jetzt auch in den Ländern sozusagen überall große Koalitionen oder Kenia, was ja eine erweiterte große Koalition ist, einfach fortsetzen.
Welche Auswirkungen sind da jetzt zu erwarten von diesen Wahlen? Also ein Hörer schreibt uns, ich zitiere da mal eine Mail von Gerhard Edelmann, wie sehr die GroKo unbeliebt ist, machen die Wahlergebnisse vom Sonntag deutlich. Diese Koalition, so schreibt er, wird dazu beitragen, dass die Menschen sich politisch weiter in eine diametrale Richtung orientieren werden. Um diesen politischen Stillstand zu beenden, sollte man in Berlin die GroKo auf den Prüfstand stellen. Herr Merkel, was erwarten Sie da jetzt, wenn wir gerade in den Nachrichten auch gehört haben, der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Söder, der wird da zitiert, man könne jetzt nicht zur Tagesordnung übergehen.
Na, Herr Söder sitzt in München und vielleicht auch ganz glücklicherweise nicht in Berlin. Ich erwarte keine unmittelbaren Auswirkungen jetzt auf die Große Koalition. Über die Große Koalition wird entschieden, wenn über den Vorsitz der SPD entschieden worden ist.
Das steht ja relativ schnell an.
Das steht relativ an und das kann tatsächlich am Ende dieses Jahres geschehen. Und dann hängt es davon ab, ob ein exponierter Kandidat, der aus der Großen Koalition heraus will, tatsächlich SPD-Vorsitzender oder Vorsitzende wird. Und dann sprengt die Koalition. Ich glaube, dass es für die SPD geradezu überlebensnotwendig ist, dass sie aus dieser Großen Koalition herausgeht. Sie wurde da verschlissen. Sie hat kaum Profil zeigen können in der Öffentlichkeit, obwohl die Koalition ganz brav ihre Koalitionsabsprachen abgearbeitet hat. Sehr viel besser, als wir das manchmal in der Öffentlichkeit vermuten.
Und mit Frank Panze, Herr Müller-Vogt, gleich mit Frank Panze haben wir nämlich einen ersten Hörer auch in der Leitung. Er ruft uns aus Meißen an. Guten Morgen, Herr Panze.
Ja, schönen guten Morgen.
Ja, Ihre Meinung bei unserem Thema heute, steht die GroKo jetzt vor dem Aus, demnächst zumindest?
Ich denke, zunächst ist das Wahlergebnis sehr gut. Und ich glaube, dass die führenden Parteien, Brandenburg SPD, CDU Sachsen, Hinweise genügend gegeben haben für die Bundespolitik, jetzt zu reagieren und den Fahrplan, den vereinbarten Fahrplan abzuarbeiten.
Wenn Sie von einem guten, darf ich Sie fragen, wenn Sie von einem guten Wahlergebnis sprechen, dann sind Sie erleichtert, dass die AfD nicht zur stärksten Partei geworden ist in Brandenburg oder in Sachsen? Oder wie interpretiere ich das?
Jein.
Ja?
Ich würde denken, es ist deshalb für mein Verhalten gut gelaufen, weil jetzt diese Parteien, ich erinnere, dass in Sachsen 30 Jahre CDU Partei regierend war, dass sie jetzt liefern müssen. Aber nicht allein über diesen Dresdner Rand, sondern bis Berlin. Und diese zweite Frage von Ihnen, die KOKO, das verheerende Ergebnis der SPD ist doch darauf zurückzuführen, dass Frau Nahles und Herr Schulz gravierende Fehler machten, indem sie sich auf dieses Drängende von Herrn Steinmeier einließen, nochmals in die KOKO zu gehen.
Mhm.
Nicht? Das konnte nicht funktionieren. Und die Enttäuschung der Wähler ist in diesem Falle besonders ablesbar.
Sie meinen, die SPD müsste da jetzt raus?
Ja, unbedingt. Mhm. Wir brauchen eine klare Politik, zumal ja immer noch in starken Wehen 2015 nachklingt.
Mhm.
Das ist ja nicht abgearbeitet.
Sie meinen die Flüchtlingspolitik?
Ja, genau. Mhm. Da der Osten eine andere Draufsicht hat, obwohl ja hier kaum welche auftauchen. Nicht?
Mhm.
Aber ich denke, hier sind grundsätzliche Fragen, das betrifft auch die Besatzung durch die Amerikaner und Engländer, es betrifft die NATO-Rolle, das sind alles Dinge, die sich jetzt punktuell zusammenführen. Und diese Unzufriedenheit in der Bevölkerung, noch dazu in der, denen politische Bildung etwas ferner liegt.
Mhm.
Nicht? Ich denke, da ist dringend Abarbeitung geboten. Ja.
Sprechen Sie da vom Osten? Sie rufen uns aus Meißen an. Oder meinen Sie, das wird jetzt auch Auswirkungen haben auf die Bundespolitik, dass da im Westen jetzt auch, wenn Herr Söder sagt, nicht zur Tagesordnung übergehen, dass es im Westen vielleicht auch Auswirkungen hat, dass man darüber stärker nochmal nachdenkt? Ja, das glauben Sie.
Herr Söder erkennt die Situation ganz genau, dass diese Dinge, die ja begannen mit der Treuhand und, einfach nicht im Interesse der Bevölkerung, der gesamtdeutschen Bevölkerung gelaufen sind.
Mhm.
Und diese Trennung, die hat sich jetzt offenbart oder offenbart sich immer stärker in den Zuwendungen zu anderen Parteien.
Mhm. Herr Panse,
hier ist Aufarbeitung dringlichst geboten.
Herr Panse, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Anruf. Gib's auch gleich weiter an Herrn Müller-Fock. Herr Müller-Fock, interpretieren Sie das ähnlich? Also Herr Panse spricht ja von einem guten Ergebnis, weil daraus jetzt eigentlich Konsequenzen folgen müssten, auch auf Bundesebene, auch im Westen. Interpretieren Sie das auch so?
Also ein gutes Ergebnis, wenn die beiden ehemals großen Parteien jeweils, wenn man es richtig rechnet, 18% verloren haben und damit sozusagen die Kernschmelze der Volksparteien fortgesetzt wird, das kann ich nicht als gutes Ergebnis betrachten. Ich kann auch kein gutes Ergebnis darin sehen, dass über ein Drittel der Wähler für AfD und die Linke gestimmt haben. Das heißt, für zwei Parteien, die beide verharmlosen die Unrechtsregime, die wir in Deutschland hatten, die Nazis und die SED im Osten. Also darin kann ich eigentlich nichts Positives sehen.
Die Linke hat deutlich verloren.
Ja, trotzdem. Ich sage ja insgesamt über ein Drittel der Wähler hat diese beiden Nostalgieparteien gewählt. Natürlich hat die Linke verloren. Ich muss sagen, übrigens, Dietmar Bartsch war der Einzige gestern Abend, der sehr deutlich gesagt hat, das ist ein Desaster und im Gegensatz zu den anderen, auch bei der CDU und bei der SPD, nicht aus einem schlechten Ergebnis ein gutes gemacht hat. Aber was die Frage der Großen Koalition angeht, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was es der SPD bringen soll, wenn sie die bei einem entsprechenden Ausgang der Vorsitzendenwahlen die Große Koalition aufkündigt. Eine Minderheitsregierung, da gibt es in der CDU große Abneigung dagegen. Das macht man vielleicht für eine kurze Zeit und dann gibt es Neuwahlen. Und bei den Neuwahlen wird, wenn sich bis dorthin nichts Weltbewegendes passiert, wird es Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz geben anschließend. Und die SPD wird aufgrund der Umfrage, wird doch nicht, wenn sie in der Opposition ist, dann plötzlich wieder zur alten Stärke kommen, sondern wird irgendwie bei der Bundestagswahl mit 15-16% abschneiden. Es gibt den schönen Satz, die Macht nutzt ab. Und da hat der italienische Politiker Andreotti mal gesagt, die Macht nutzt ab, ja, aber vor allem den, der sie nicht hat. Also eine SPD, die mit 15% in die Opposition geht, wird sich meines Erachtens da nicht erholen.
Um noch mal kurz bei dem Stichwort zu bleiben, das Herr Panse da eben eingebracht hat. Frau Hoffmann, ist das ein gutes Ergebnis, insofern, wie es der Hörer gemeint hat, dass das jetzt die anderen Parteien, die großen Parteien oder bisher großen Parteien zum Handeln zwingt, fast so hat er es ja fast ausgedrückt.
Man kann hoffen, dass das so angenommen wird. Es ist trotzdem, da bin ich mit Herrn Müller-Fock ganz einig, es ist überhaupt kein gutes Ergebnis. Und was ich gestern von den Parteien und aber auch heute so in der Kommentarlage so ein bisschen rausgehört habe, gibt mir eigentlich keinen Anlass zu glauben, dass diese Message auch angekommen ist, von der Hörer gesprochen hat. Das Bild, was ja sozusagen den gestrigen Abend beherrscht hat, war das blaue Auge. Also alle haben
zwei blaue Augen.
Alle sind mit einem blauen Auge davongekommen. Frau Kramp-Karrenbauer und die SPD und Herr Kretschmer und Herr Woidke und die Große Koalition und so weiter. Und ich finde dieses Bild in Wahrheit gefährlich, weil es verharmlosend ist. Und das, was in diesem Wahlergebnis steckt, nämlich ein 18-prozentiger Zuwachs für die AfD, fast 20% in diesen beiden Bundesländern, die eine rechtsextreme Partei wählen, und die großen Verluste für die beiden Volksparteien, weil es das einfach nicht zur Kenntnis nehmen will. Und ich habe von Herrn Scholz, aber auch von anderen zu viel Positives über dieses Wahlergebnis gehört. Und das macht mich skeptisch, ob diese Message, die sicherlich damit verbunden ist, auch angekommen ist.
Herr Merkel, Sie waren ja vorhin etwas optimistischer, wenn ich Sie recht verstanden habe. Kritisieren Sie da auch diese Erleichterung, die die Parteien zum Ausdruck bringen? Oder sehen Sie das anders?
Na, wenn wir ehrlich sind, sind wir alle, außer jene, die die AfD wählen, doch etwas erleichtert. Was wir befürchten mussten, ist, dass in einem der beiden Länder die AfD zur stärksten Partei aufgestiegen wäre. Also das wäre der GAU, der größt anzunehmende Unfall gewesen. Und das ist die Seite, wo eine gewisse Erleichterung mitschwingt. Also dieser symbolische Erfolg wurde der AfD nicht gegönnt. Ich will aber doch mal etwas mäßigen in diese Katastrophenstimmung hineinreden. Und zwar haben wir eine Situation in zwei ostdeutschen Ländern. Das sind, wenn ich das richtig sehe, etwas über 5 Millionen Wähler. Also es ist ein kleiner Teil. Es ist beunruhigend, dass eine Partei wie die AfD, die eindeutig ein, sagen wir, instrumentelles, semi-loyales, also halbloyales Verhältnis zur Demokratie hat, sich einen völkischen Flügel um Höcke und Co. leistet, dass eine solche Partei eine so starke Repräsentanz unter den Bürgerinnen und Bürgern findet. Das ist sicherlich ein Problem. Aber noch einmal, das war nicht NRW, das war nicht Bayern. Das war nicht Baden-Württemberg. Es signalisiert aber, dass die ostdeutschen Länder eine sehr viel stärkere Präferenz unter ihren Bürgern ausgebildet haben für diese Partei am rechten Rand. Dennoch sollten wir nicht in Katastrophismus machen.
Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung Kontrovers. Heute zum Thema: Nach den Landtagswahlen steht die GroKo jetzt vor dem Aus. Wenn Sie sich noch beteiligen wollen, ist das möglich unter unserer kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464, oder schreiben Sie uns eine E-Mail: kontrovers@deutschlandfunk.de.
Weiter geht es mit Kontrovers. Heute zum Thema: Nach den Landtagswahlen steht die GroKo jetzt vor dem Aus. Wir wollen Hörer zu Wort kommen lassen. Zunächst zwei Mails vielleicht. Da schreibt uns Mike Gotzkes: Der Osten steht auf, aber wer rettet den Westen? In den neuen Bundesländern ist die AfD zur stärksten Partei geworden. Die SPD demoralisiert, die CDU gerupft. Reicht das aus, um Deutschland noch zu retten? Oder eine Mail von Klaus Felber: Niemand will mit der AfD koalieren. Das war doch vor Jahren ganz genau das Gleiche mit den Linken. Irgendwann kam man dann aber doch zu der Erkenntnis, dass diese auch demokratisch gewählt wurden und nicht alles schlecht ist, was sie ansprechen. Und wir haben einen Hörer in Kiel am Telefon, Herr Linnert. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Hallo, Herr Linnert.
Ja, es ist ein gigantisches Thema. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also, was mich an der ganzen Geschichte am meisten bedrückt, ist eigentlich diese Unfassbarkeit. Also im Sinne von, man kann es nicht fassen, was die AfD dort propagiert. Ich stelle nur fest, dass die rechts, sagen wir mal, extremsten Figuren der AfD im Osten kandidieren, nicht im Westen. Und ich stelle fest, dass im Augenblick eine große Anzahl von Wählern diesen Menschen hinterhergelaufen ist im Osten. Damit hat für mich zumindest der Osten sich selbst einen Stempel aufgedrückt. Das nur mal nebenbei. Und wenn ich mir dann die Begründung anhöre, auch eben auf Ihrem Anruf beantworte, die Flüchtlinge, das sei noch nicht aufgearbeitet und so weiter und so weiter. Ich denke, es ist auf einem sehr guten Weg und wir haben dort schon insofern de facto einiges aufgearbeitet. Aber auch gleichzeitig die Strukturprobleme. Ich komme aus Norddeutschland, aus Schleswig-Holstein und hier ist komplett der Schiffbau weggebrochen oder marginalisiert. Die Landwirtschaft, die Fischerei, wir schauen ins Ruhrgebiet, die ganze Kohleförderung und so weiter, das war das Herzstück des Ruhrgebiets, weggebrochen. Hier gibt es Funklöcher en masse und trotzdem hat die AfD hier in Schleswig-Holstein 6% geholt. Das heißt, wir haben es hier doch nicht mit diesem wirklichen Strukturproblem zu tun, de facto.
Wenn ich fragen darf, für Sie sind die Ostdeutschen das Problem. Die hätten anders wählen müssen.
Fragen Sie mich.
Ja, frage ich Sie.
Ja, was heißt anders wählen müssen? Ich kann Sie ja nicht zwingen, irgendwas zu wählen. Aber ich sehe, dass hier wirklich Rattenfängern leider auf den Leim gegangen sind. Und wenn dann immer wieder angemahnt wird, die Politik muss endlich darauf reagieren, sprich die etablierten Parteien müssen darauf reagieren. Wie soll man auf Chimären reagieren? Wie soll man auf diesen ganzen Narrative reagieren? Denn im Grunde genommen ist die AfD eine monothematische Partei und die heißt Flüchtlinge, Flüchtlinge, Flüchtlinge. Mhm. Und ich habe mir das Parteiprogramm genau angeschaut und da sieht man ein Sammelsurium an Inhalten, wo man eigentlich sagt, das ist eigentlich keine ernstzunehmende Partei.
Aber das Problem für Sie, wenn ich Sie recht verstanden habe, ist ja, dass sie gewählt wird. Also meine Frage ist auch, im Westen hat man da, ist das nicht auch etwas unheimlich anmaßend, dass diese Diskussion, die wir in den letzten Wochen erlebt haben, ob der Ossi nicht richtig tickt. Also sind Ostdeutsche irgendwie Demokraten zweiter Klasse?
Fragen Sie mich.
Ja, frage ich Sie nochmal. Sie haben es ja eingebracht in die Diskussion.
Also ich glaube, wenn Sie, na gut, ich oute mich ein wenig jetzt. Ich denke, es steckt noch sehr viel Obrigkeitsgläubigkeit dahinter. Nämlich die da oben müssen es richten, die da oben und wir hier unten und so weiter. Also in allem, was ich so sehe, auch bei Pegida auf Märschen, immer wieder kommt das durch. Und man findet keine gemeinsame Ebene zwischen sich selbst und denjenigen, von denen man regiert wird. Und wenn man dann ganz nebenbei gesagt noch auf demokratisch gewählt und das verweist und das legitimiert, da muss man nur sagen, Demokratie besteht eben nicht nur aus der Macht der Mehrheit sozusagen oder aus dem Willen der Mehrheit, sondern Demokratie hat ja gleichzeitig einen Rahmen. Und dieser Rahmen, der sollte eingehalten werden. Ansonsten wird sie ausgehöhlt. Das sehen wir ja im Augenblick in Ansätzen, zum Beispiel in den USA. Also wie gesagt, ich sehe noch eine Menge Altlasten der DDR eigentlich. Mhm. Das ist so, ja, meine entfernte Sicht der Dinge.
Mhm. Herr Linnert, danke für diese Sicht der Dinge. Ja, danke Ihnen für diesen Anruf. Und wir fragen im Osten auch nochmal nach, insofern als wir jetzt Thomas Geisler in der Leitung haben aus Eisenach. Guten Morgen.
Moin, ja, jetzt aus Eisenach, seit letztes Jahr im Dezember und vorher immer im Westen.
Ach, zugereist. Okay, aber Ihre Meinung heute Morgen, warum haben Sie sich bei uns gemeldet?
Ja, ganz einfach, also wenn wir mal von den Westen in den Osten gezogen sind, also da beginnt auch schon das Problem des Ganzen. Wir müssen irgendwann jetzt mal aufhören, Westen und Osten im Kopf, in den Nachrichten, in der Zeitung und sonst wo permanent zu unterscheiden. Also wir müssen einfach mal verstehen, wir sind ganz Deutschland. Es gibt keinen Ossi und Wessi mehr. Mhm. Es gibt Deutsche. Wir wollen das in der EU und in Europa zusammenwechseln. Ja.
Aber Herr Geisler, es gibt ganz, also so kam die Frage ja jetzt in dieser Sendung auf, es gibt ganz unterschiedliches Wahlverhalten immer noch.
Ja gut, es gibt es zwischen Bayern und Schleswig-Holstein auch. Mhm. Aber das Problem ist natürlich, die AfD wird dort gewählt, wo A, Menschen mit etwas niedriger Bildung sind, B, die haben eben geschafft, Leute zu aktivieren, die vorher nicht gewählt haben. Das sind schlecht gebildete Menschen in großen Teilen. Das nächste Problem, das wir haben mit der AfD, ja, oder mit dem ganz Deutschland, ist natürlich, dass die Leute Angst haben, fahren von dem damaligen Westen in den damaligen Osten und gucken sich mal neben den großen, wichtigen, berühmten Städten an, wie es da aussieht. Hm. Fahren Sie mal nach Gera und gucken sich diese Stadt an, wie es da aussieht. Und dann verstehen Sie vielleicht, dass die Menschen sich abgehängt fühlen, dass die sich verarscht fühlen und dass die irgendwas suchen, was sie daneben sehen können und dass das vielleicht nicht das Richtige ist. Das wissen wir. Nur, wie erklären Sie es den Menschen, dass sie in einer Stadt leben, wo die Hälfte der Gebäude zusammengefallen ist?
Mhm. Und das
mitten in der Stadt Ruinen stehen.
Mhm. Und das ist aber dann, wessen Schuld ist das? Das ist doch dann Schuld, so wird es ja dann von den Wählern offenbar dort auch interpretiert, der Parteien, die da bisher an der Macht waren und das nicht geändert haben.
Ja, jetzt überlegen wir mal, wer ist denn seit 30 Jahren, seit der Westen den Osten übernommen hat sozusagen, ja? Wer ist denn da an der Macht? Das ist die CDU-CSU, das ist die SPD, das sind die Grünen und das sind die Linken. Mhm. Das ist die FDP, die Linken waren in der Wahl. So, das sind die Bundestagsparteien gewesen.
Also Sie haben durchaus Verständnis für die, dass die Leute dort die AfD auch in diesem Maß wählen?
Nein, ich habe nicht Verständnis dafür, dass sie die AfD wählen. Mhm. Ich habe Verständnis dafür, dass die Leute dastehen und in gewisser Weise sich nicht zu helfen wissen, dann tun sie mit der AfD sicherlich das Falsche. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Mhm. Aber die Leute wissen nicht, was sie tun sollen. Die Arbeitslosigkeit ist höher. Wir haben heute noch nicht ein angepasstes Lohnverhältnis zu Ost und West. Mhm.
Herr Geisler, was erwarten Sie, um die Diskussion voranzubringen, zu unserem Thema da zurückzukommen, was erwarten Sie da jetzt von der Bundespolitik? Also hat das jetzt irgendwelche Folgen? Soll die Große Koalition fortgesetzt werden?
Also wenn man der SPD nur einen Rat geben kann, wenn sie überleben möchte, dann muss sie so schnell wie möglich aus der Großen Koalition raus. Eine Koalition mit der CDU hat der SPD in der letzten Zeit und in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich nie was Gutes gebracht.
Mhm.
Ja, und wir müssen ein Stück wieder nach links zurück. Wir müssen den Menschen wieder die Möglichkeit geben, Perspektive zu sehen. Wir brauchen wieder Gleichheit zwischen reichen und armen Kindern. Ja, wir brauchen Menschen, die sich auf ihre Rente verlassen können.
Mhm.
Das brauchen wir.
Herr Geisler, danke für diesen Anruf. Ich frage Sie, oder ich gebe es weiter an Frau Hoffmann. Ist das jetzt eine Konsequenz, nach dem allem, was wir jetzt auch von unseren Hörern gehört haben? Müsste die SPD sich aus dieser Koalition jetzt verabschieden, wenn sie irgendwelche Konsequenzen ziehen will?
Ich glaube, dass der Zeitpunkt im Grunde verpasst ist. Der Fehler wurde von der SPD 2017 oder dann 2018 gemacht, als sie sich nach der Bundestagswahl dann nochmal haben in diese Große Koalition drängen lassen, obwohl die Partei im Grunde gewusst hat, dass es falsch ist und dass sie da nochmal sozusagen Staatsräson und haben walten lassen, auf den Bundespräsidenten gehört haben und sich geopfert haben für diese Große Koalition. Jetzt wird es sehr schwer, daraus noch irgendwie einen Gewinn zu ziehen, wenn sie jetzt rausgehen aus der Großen Koalition. Denn sie bräuchten ja einen anderen Grund als uns geht es so schlecht. Sie bräuchten ja einen inhaltlichen Grund und mir fällt es jetzt im Moment schwer, mir etwas vorzustellen, was groß genug ist und was Sie mit der Union so ausfechten, dass man dann sagen kann, das ist jetzt für uns wirklich der Bruch, jetzt geht es nicht mehr.
Vermögensteuer also ist das
die,
nicht, das wurde
die
hier schon
die Vermögensteuer steht nicht im Koalitionsvertrag, das hat keine Plausibilität, dass Sie jetzt plötzlich dann sagen, jetzt ist es so dringend geworden, das müssen wir jetzt dann irgendwie anderthalb Jahre oder knapp zwei vor einer ohnehin anstehenden Wahl machen. Und die Grundrente, da die Bedürftigkeitsprüfung, das ist zu kleinteilig, um das wirklich als einen plausiblen Grund zu nehmen. Und die Frage, ich bin skeptisch, dass es der SPD dann tatsächlich nützen wird, aus der Koalition rauszugehen.
Ich sehe das, wenn ich da einen Widerspruch einlegen.
Herr Müller-Vogt.
Also ich glaube, wenn ich aus der Koalition raus will, finde ich ein politisches Thema und da spielt es keine Rolle, ob das im Koalitionsvertrag steht oder nicht. Also wenn die SPD sagen würde, wir machen jetzt etwas zum Mietendeckel und zur Vermögensbildung, zur Vermögenssteuer und bringen das im Bundestag auf die Tagesordnung und haben eine Mehrheit zusammen mit den Grünen und den Linken. Und teilweise würde da sogar noch die AfD mitmachen. Zumindest beim Mietendeckel. Und dann wäre die Koalition geplatzt. Da sprach dann keiner mehr, stand das im Koalitionsvertrag oder stand es nicht drin. Nur eines muss man sehen. Die drei Parteien, die für mehr Umverteilung sind, die SPD, die Grünen und die Linken, haben gestern insgesamt Stimmen eingebüßt. Die Verluste von SPD und Linken waren insgesamt viel größer als das, was die Grünen dazugewonnen haben. Das heißt, das Umverteilungslager ist gestern in beiden Ländern geschrumpft. Insofern habe ich meine Zweifel, ob diese Art der Politik wirklich in der Bevölkerung auf große Zustimmung stoßen wird.
Ich glaube, das ist jetzt nicht ganz korrekt, denn Sie haben ja selbst gesagt, auch die AfD würde bei einem Mietendeckel möglicherweise mitstimmen. Also die AfD ist ja zumindest bis zum gewissen Grad auch eine Umverteilungspartei. Ich meine, sie hat sich da noch nicht so klar positioniert, aber
sie ist entschieden gegen die Vermögenssteuer beispielsweise.
Ja, aber da würde ich doch Herr Merkel, Frau Hofmann etwas recht geben. Wenn wir über den Tellerrand unserer Grenzen hinausblicken, dann beobachten wir in Europa, auch in Westeuropa, Folgendes, dass die rechtspopulistischen Parteien, die eigentlich als neoliberale Parteien gestartet sind, alle in ein sozialprotektionistisches Lager überwechseln. Es gibt einen klaren Trend zu stärkerer Sozialpolitik, immer mit einem nationalistisch, manchmal chauvinistischen Zugriff. Aber diese Bewegung hin auf einen stärkeren Sozialschutz ist einfach eine rationale von den Rechtspopulisten. Das ist ihre Wählerklientel. Sie haben ihre starken Wählerklientel in jenen Sektoren der unteren Mittelschichten, die Statusängste haben, die Verlustängste haben, die Ängste haben, ihren Job zu verlieren. Und es ist geradezu eine sehr gespenstische Alternative, wenn diese rechten Parteien eine linke Sozialpolitik entdecken. Das wird sie eher stärken. Ich hätte zu unserem Hörer Herrn Geißler doch noch einen Punkt. Altlasten der DDR, also so etwas wie eine politische Kultur, die noch nicht die Reife hat, dass die Bürger die positiven Seiten der Demokratie erkennen. Zu Beginn der 1960er Jahre erschien ein berühmtes Buch von amerikanischen Autoren, die sich die Bürgerkultur in fünf Ländern angesehen haben, unter anderem auch in Deutschland und Italien, sozusagen nach der Katastrophe des Nazismus und Faschismus. Und zu diesem Zeitpunkt wurde den Bundesdeutschen auch noch keine Reife für die Demokratie attestiert. Also es war bestenfalls eine Schönwetterdemokratie und diese Studie wurde 1980 noch einmal wiederholt und da haben sie das Testat bekommen, die Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik, nun seien sie in der Demokratie angekommen. Was in den ostdeutschen Ländern vielleicht hier etwas anders liegt, ist, dass wir sehr viele junge Männer, die sehr aktivistisch, sehr radikal vorgehen und doch hier Anhänger sammeln. Also bei aller Hoffnung auf zukünftige Generationen müssen wir sehen, dass hier ein ganz besonderer Mechanismus nicht gestoppt ist und dass gerade die radikalen Anhänger in Zeiten von großen Koalitionen doch große Attraktivität entwickeln können.
Und das zeigt sich ja auch in der Wählerschaft. Es ist ja auffällig und auch sehr beunruhigend, wie viele junge Menschen AfD gewählt haben. Die schwächste Gruppe für die AfD sind ja die über 70-Jährigen. Also die Alten wählen die AfD gerade nicht. Und bis, also in einer Altersgruppe von 29 bis 34 ist die AfD die als die stärkste Partei. Bei den ganz Jungen liegt sie bald hinter den Grünen. Also zu denken, das ist ein Wendephänomen, das aus Brüchen in der Biografie resultiert und das dann sich irgendwann demografisch erledigt, das würde ich für sehr vorschnell halten.
Herr Brammen aus Magdeburg ist, Herr Müller-Vogt, einen Moment wieder bitte, weil Herr Brammen aus Magdeburg wartet schon ein bisschen in der Leitung. Hallo Herr Brammen.
Guten Tag.
Ja, so, was wollen Sie beitragen zu unserer Diskussion? Warum haben Sie uns angerufen?
Ich wollte beitragen, dass ich ein starkes Missverhältnis zwischen der politischen Selbstwahrnehmung bzw. Selbstdarstellung in den Medien wahrnehme und dem, was vor Ort ich und meine Mitmenschen wahrnehmen.
Dann sagen Sie uns, was Sie wahrnehmen, ja?
Naja, also laut der eigenen Auskunft macht die Große Koalition ja immer eine prima Politik und alles ist super und total gute Arbeit. Ich persönlich kenne niemanden, der diese Einschätzung so teilt. Und wenn sie dann nicht keine Beißhemmung haben, beziehungsweise keine Wahlhemmung haben, die AfD zu wählen, dann ist das eine, abstrakt gesprochen, natürliche Wahl oder also natürliche Möglichkeit, seine Unzufriedenheit und seinen Protest kundzutun.
Und die Konsequenz daraus, aus Ihrer Sicht, die GroKo sollte Schluss machen, also die SPD oder auch die Union sollten miteinander Schluss machen?
Das will ich nicht sagen. Ich würde erstmal vorschlagen, dass sie sich ehrlicher machen. Mhm. Also wie zum Beispiel der Ministerpräsident von im Diskussionsbeitrag kurzfristig der CDU-Kandidat aus Brandenburg, der gesagt hat, wir müssen mehr liefern, weniger sprechen, mehr liefern. Und ich glaube, genau das müsste die Große Koalition machen. Sie müsste jetzt endlich einfach mal liefern, sei es beim Klimaschutz oder bei vielen anderen Dingen, die anstehen. Es gibt ja kein Problem, Wahrnehmungsproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Es muss jetzt endlich mal was passieren von der Großen Koalition, also Ergebnisse.
Ja. Herr Brammen, danke für diesen Anruf. Ich gebe es in die Runde mit der Frage, passiert denn tatsächlich nichts? Also wir haben jetzt diese Untersuchung, an der das Institut von Herrn Merkel auch beteiligt war, dass die Große Koalition viel besser sei als ihr Ruf, dass sie 61%, glaube ich, dass dessen, was da vereinbart ist im Koalitionsvertrag, dass man das auch schon umgesetzt hat oder umgesetzt hat. Frau Hoffmann, warum hat die, oder auch Herr Müller-Fuchs, Sie wollten sich gerade zu Wort melden, warum hat die Große Koalition da einen so schlechten Ruf? Ist der nicht gerechtfertigt?
Also zunächst mal diese Aufzählung, diese Erfolgsbilanz der Großen Koalition, der wurden natürlich auch Äpfel mit Birnen verglichen. Da wurden Projekte, wo irgendein Sonderbeauftragter für irgendetwas bestellt wurde, das im Koalitionsvertrag stand, das wurde sozusagen als gleichgewichtig, als Erfolg gerechnet, wie beispielsweise Änderungen bei der Sozialgesetzgebung. Also insofern ist das sozusagen eine sehr numerische Geschichte. Das Problem, glaube ich, ist, das Problem, vor dem wir stehen, ist, es gibt in einer immer komplizierter werdenden Welt keine einfachen Lösungen. Und die Parteien tun immer so im Wahlkampf und auch im Dialog mit den Bürgern, es gäbe einfache Lösungen, ihr müsst nur uns wählen und dann machen wir das. Aber so einfach ist es nicht. Erstens kriegt keine Partei die absolute Mehrheit, das heißt, sie muss Kompromisse eingehen in der Koalition. Zweitens hat auch die Mehrheit im Bundestag sozusagen keine absolute Macht, weil sie mit dem Bundesrat sich einigen muss. Dann kommt noch Brüssel dazu. Und da werden immer Erwartungen geweckt, die einfach nicht erfüllt werden können. Ich meine, jetzt nehmen wir mal einfach das Beispiel, was für die SPD ja so wichtig ist, die Rente, die Grundrente mit ohne Bedürftigkeitsprüfung. Das wäre ein Paradigmenwechsel in der Sozialpolitik, wo ich sage, es spielt keine Rolle mehr, ob dein Partner oder deine Partnerin ein hohes Einkommen hat, du hast eine kleine Rente und es gibt dir der Staat 300, 400, 500 Euro einfach drauf, ob du es brauchst oder nicht. Das nennen wir soziale Gerechtigkeit. Wenn ich da bei der Rente das mache, stellt sich ja sofort die Frage, warum mache ich das nicht auch bei Hartz IV? Warum muss dort Bedürftigkeitsprüfung sein? Und warum mache ich es nicht auch bei der Sozialhilfe? Warum prüfe ich dort? Das heißt, wenn ich sozusagen an einer Schraube drehe, kommt der ganze Mechanismus in Gang. Und wenn ich das, man kann sagen, das machen wir überall, nur kommen wir dann natürlich in Milliardenbereiche, die so einfach nicht zu stemmen sind. Und so viel gibt auch die Vermögensteuer nicht her, dass man allen Menschen viel mehr Geld geben kann, nur indem man den Reichen ein bisschen was wegnimmt. Also insofern, ich glaube, die Politik müsste sich ehrlicher machen und muss sagen, für viele Dinge haben wir keine Patentlösung und da müssen wir Kompromisse schließen und das müsst ihr, liebe Bürger, auch bitte verstehen. Und wenn die AfD regieren würde, würde sie ganz schnell auch nicht liefern können, weil die Welt komplizierter ist, als sie dargestellt wird. Die Linke hat ja für ihre Regierungsbeteiligung auch überall bezahlt. Ich habe den Eindruck manchmal bei den Linken, mancher von denen wäre froh, sie wären überall noch in der Opposition und dann würden sie noch die Proteststimmen und die Wutbürger im Osten einsammeln und wären viel stärker, als sie heute sind, wo sie Verantwortung übernommen haben und dann eben in diesem komplizierten Geflecht keine Patentlösungen liefern können.
Das hieß ja, dann, Fock, Sie können Herr natürlich, Merkel. Man kann immer sagen, die Politik ist komplex, das ist schwer zu ändern. Das ist eine Binsenweisheit. Aber die Spielräume sind
deswegen deutlich... Ist nicht falsch, Herr Merkel.
Die Spielräume, Herr Müller-Fork, sind deutlich größer, die Politik hat, etwa in Fragen der Ungleichheitsbekämpfung, in Fragen der Armutsbekämpfung, in Fragen der Gleichstellung, in Fragen der Digitalisierung. Und hier müssen wir, und das ist eine kleine Korrektur dessen, was ich vorher gesagt habe, hier müssen wir durchaus zugestehen, dass die Große Koalition in der Digitalisierung hinten gesteckt hat, die Verwerfungen, die sozialen Probleme der Globalisierung grob unterschätzt hat. Und wir haben doch kein Finanzierungsproblem gegenwärtig. Wir haben ein Problem des Gestaltens. Die Regierung muss gestalten. Die Ressourcen sind da. Sie muss überzeugen, dass sie die Ressourcen in diese Bereiche lenkt. Und ich glaube, das wäre gerade für Ostdeutschland sehr, sehr wichtig, denn es sind auch Strukturprobleme, die sich mit Kulturproblemen dort verbinden. Und das müssen wir sehen. Es muss aufgebrochen werden, dass die Menschen sich als abgehängt begreifen. Und hier hat die offizielle Politik viel zu wenig getan, obwohl diese Möglichkeiten bestanden. Mhm.
Frau Hoffmann, sehen Sie uns da?
Das Problem der Großen Koalition ist der Zustand, in dem die beiden Parteien sind. Es geht nicht so sehr darum, wie viel Prozent vom Koalitionsvertrag man abgearbeitet hat, aber die Union hat das Problem, wie umgehen mit der AfD, auch nicht ansatzweise gelöst. Sie kreist um dieses Problem und es beherrscht auch die gesamte politische Kommunikation. Ich erinnere nur an die Maßenäußerung von Frau Kramp-Karrenbauer, die ja praktisch den gesamten Wahlkampf im Osten jetzt bestimmt hat. Und die SPD hat ein Führungsproblem, ein Strukturproblem und ich weiß gar nicht, was noch alles an Problemen. Und das ist die Schwierigkeit für die Große Koalition und weniger einzelne Gesetzesprojekte, die umgesetzt sind oder nicht umgesetzt sind.
Vielleicht können wir das nach den Nachrichten dann auch nachher noch vertiefen, diese Optionen, die sich jetzt für beide Parteien überhaupt bieten. Also welche Optionen hat die CDU? Vielleicht noch ein Satz, Herr Müller-Fock, wie kann man, was Frau Hoffmann da angesprochen hat, wie kann man mit der AfD umgehen? Die Werteunion zum Beispiel, die sagt jetzt, man soll auf eine Minderheitsregierung setzen, mit der AfD auch nicht unbedingt sofort zusammenarbeiten, auf eine Minderheitsregierung setzen und auf keinen Fall mit den Grünen.
Also ich muss sagen, man sollte auch diese innerparteilichen Gruppierungen nicht überbewerten und nicht so ernst nehmen. Die Werteunion hat, glaube ich, 2.000 oder 2.500 Mitglieder.
Aber an der lässt sich das Problem doch im Moment ablesen.
Ja, aber Entschuldigung, Sie haben eine kleine Gruppe in der Partei. Und wir in den Medien stürzen uns gerne da drauf, weil es zeigt ja sozusagen, da ist Feuer unterm Dach und da gibt es Richtungskämpfe und das macht den macht in den Medien mehr Spaß, als wenn sozusagen die Partei eine einheitliche Linie hat. Also ich würde die Werteunion ist ebenso wie die Union der Mitte, sind Phänomene, die sich mehr im digitalen Bereich abspielen, die aber in der Partei selbst keine Rolle, große Rolle haben. Die haben praktisch keine Delegierten auf den Bundesparteitag. Insofern wird das alles maßlos überbewertet. So wie
da frage ich, ja, da fragen
in den Wahlsendungen von
einer politischen Koalition gefaselt worden. Nachrichten warten, wir fragen nach, da kommen Sie auch gleich wieder zu Wort nach den Nachrichten. Und wir gehen in die letzte halbe Stunde dieser Sendung heute zum Thema: Nach den Landtagswahlen steht die GroKo vor dem Aus. Wir wollen anknüpfen an die Frage, welche Optionen CDU und SPD denn hätten, wenn es tatsächlich zum Ende der Großen Koalition kommen sollte. Angerufen zu dem Thema hat uns Herr Menzel aus Goslar. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde.
Ja, Herr Menzel, wie sieht es aus Ihrer Sicht aus? Müssten dann sowohl CDU wie SPD um die Grünen buhlen, beide?
Tut mir furchtbar leid. Nein, die Koalition steht vor dem Aus, aber sie steht vor dem Aus mit einem Weiter-so. Die Koalition muss endlich beim Bürger unten ankommen. Und nur die Große Koalition hat dort die Möglichkeit, noch die Kompromisse zu schließen.
Also sie sollte zusammenbleiben, die SPD und die Union.
Sie sollte zusammenbleiben, aber nicht immer sich selbst beweihräuchern oder selbst Wunden lecken, sondern mal gucken, was ist da eigentlich passiert. Wenn mir eine Ärztin sagt, ich wohne in einem 20.000-Seelen-Ort, ich kann meinen Online-Service nur nachts arbeiten lassen, weil die Leitung hier so schwach ist, dass die tagsüber nichts machen können. Wenn mir eine ältere Dame sagt, ich komme während der Schulferien nicht zum Arzt, weil die Busse dort nicht fahren. Wenn ich sehe, ich fahre täglich seit 3 Jahren über eine Brücke hier im Westen auf einer Bundesstraße, die ist von ursprünglich mal 60, jetzt auf 30 runtergestuft worden. Es wird nichts repariert, es geht nur einspurig dran vorbei. Und es gibt so viele Beispiele, wo wir ja langsam so ein Ärgernis zumindest, wenn man es höflich ausdrückt, gegenüber der Politik empfinden. Weil die Politik kommt nicht an.
Mhm. Wäre es da aus Ihrer Sicht nicht Zeit für einen Neuanfang? Also jetzt haben wir ja lange Jahre die Große Koalition gehabt mit den Problemen, die Sie beschreiben, die Sie bedrücken. Wäre es da nicht Zeit für einen Neuanfang, entweder Union mit den Grünen vielleicht mal oder auch Rot-Rot-Grün, dass man da mit einem Neuanfang vielleicht auch wieder einen ganz anderen Elan in die Politik bringen könnte?
Schauen Sie, Sie setzen auf andere Parteikonstellationen. Was ich sage, gilt für alle Politiker auf allen Ebenen, die Verantwortung tragen. Und auch die Große Koalition könnte noch ganz konkrete Dinge weiter auf den Weg bringen und auch kommunizieren. Ich meine, verstehen Sie, warum muss ich nach Hamburg fahren, weil ein ICE zum Flughafen, weil ein ICE eine Stunde vorher als ausgefallen gemeldet wird? Ja, es gibt so viele Dinge, denken Sie nur an BER, ja, das ist das Lachthema ja international. Ja, wissen Sie, und warum? Wer sitzt im Aufsichtsrat? Politiker. Also irgendwann mal eine Haltung ändern.
Also Herr Menzel, Sie fordern da eine grundsätzliche Änderung in der Politik. Bedanke mich für das, was Sie hier eingebracht haben. Themen wie Digitalisierung haben wir ja vorhin auch schon behandelt. Jetzt trotzdem meine Frage, Frau Hoffmann, wie ist das jetzt mit, wenn wir auf die Optionen schauen? Vielleicht setzen wir es fort mit der CDU, da hatten wir ja vorhin das Stichwort Werteunion. Wenn es zum Ende der Großen Koalition kommt oder kommen würde, wo sehen Sie denn Optionen für die CDU? Müsste sich dann die CDU den Grünen annähern, wenn man jetzt an eine Mehrheit denkt? Und würde sie das dann nicht noch weiter entfremden von dem konservativen Wählerpotenzial?
Also verstehe ich das richtig? Sie gehen jetzt schon von einem Szenario aus, in dem es ganz sicher sofort zu Neuwahlen kommt.
Nicht unbedingt. Ich wollte nur mal fragen auf Optionen.
Also möglich wäre ja auch eine Minderheitsregierung.
Die Frau Merkel aber nicht will.
Da würden die sie jetzt mal erklärtermaßen so nicht will, aber jetzt auch nicht so hart ausgeschlossen hat, dass wir ihr nicht zutrauen würden, das am Ende doch zu probieren. Und da würde ja dann, also mit den Grünen allein könnte man ja im jetzt bestehenden Bundestag keine Regierung bilden. Und dass man dann nochmal versucht, zu Jamaika zurückzukommen, hat, glaube ich, nicht keine Aussichten. Also da wäre dann tatsächlich die Minderheitsregierung die einzige Möglichkeit. Und eines der Szenarien, die ja hier in Berlin kursieren, ist, dass man so versuchen würde, sich bis in das Jahr 2020 zu retten, also bis über die EU-Präsidentschaft Deutschlands und dann Anfang 21 neu wählen. Das ist zum Beispiel so ein mögliches Szenario. Aber klar ist, die Union will das nicht. Die Union will die Fortsetzung der Großen Koalition. Das ist in ihrem Interesse und aus ihrer Perspektive auch total verständlich.
Herr Müller-Fock, Minderheitsregierung?
Herr Zagada, Sie sind mein Zeuge. Ich habe am Tag nach der Bundestagswahl in diesem Programm schon gesagt, Minderheitsregierung wäre besser als eine Koalition, die nicht zusammenpasst. Und da meinte ich damals sowohl Jamaika als auch Schwarz-Rot. Insofern ja, Minderheitsregierung wäre eine Option. Zumal die Grünen, selbst wenn die FDP inzwischen sozusagen zur Vernunft käme, jetzt kein Interesse haben an einer Jamaika Neuauflage oder dem Versuch, weil sie natürlich bei Neuwahlen deutlich besser abschneiden würden, als sie bei der letzten Bundestagswahl abgeschnitten haben. Es gibt in ganz Europa, in vielen Ländern gibt es Minderheitsregierungen. Und in diesen Ländern geht morgens die Sonne auf und das Stromnetz funktioniert und das Telefonnetz funktioniert. Es ist nicht so, dass man starke Regierungen braucht mit breiter Mehrheit, um ein Land vernünftig zu regieren. Man kann sich auch für verschiedene Projekte die Mehrheiten zusammensuchen. Und das fände ich auch vor dem Hintergrund interessant, dass wir nicht damit rechnen können, dass die CDU und die SPD wieder zu alter Stärke kommen und zusammen auf 80%. Das heißt, wir werden Dreierkonstellationen und Viererkonstellationen viel öfter erleben, als wir uns das in der Vergangenheit denken konnten. Und insofern, Minderheitsregierung wäre eine Antwort auf die neue Situation, die übrigens nicht von den Parteien herbeigeführt wurde, sondern von den Wählern.
Herr Merkel, Frau Hoffmann und Herr Müller-Fock sind sich einig, plädieren für eine Minderheitsregierung. Können Sie sich das gut vorstellen? Sie auch?
Ich habe nicht dafür plädiert.
Ich habe schon abgeschwächt und habe gesagt, Sie können es sich gut vorstellen. Ja, so. Das war schon die Einschränkung. So. Herr Merkel, gehen Sie mit?
Ich würde das mit dem Plädieren aufnehmen. Ich würde dafür plädieren, dass das ein Einstieg in einen Lernprozess ist. Also Minderheitsregierungen versuchen. Habe aber realistischerweise nicht diesen Optimismus, dass das gelingt. Minderheitsregierungen gibt es nicht so häufig in Europa. Sie sind traditionell immer wieder in Skandinavien versucht worden. Skandinavien hat konsensorientierte Gesellschaften. Wir leben gerade, also konsensorientiert heißt in dem Sinne, dass eine Kompromisskultur ausgeprägt ist, sowohl unter den Bürgern als auch unter den politischen Eliten. Wir leben gegenwärtig in einer verschärften Polarisierung in der Gesellschaft, zwischen den politischen Parteien und politischen Eliten. Also eine relativ ungünstige Situation, um eine Minderheitsregierung über die Regierungsperiode hinwegzubringen. Also wir sollten das aber lernen und hier stimme ich Herrn Müller-Fock zu. Koalitionsbildungen werden schwer, das werden nicht mehr Zwei-Parteien-Regierungen sein und Minderheitsregierungen müssen dann eine Lösung sein. Aber noch einmal, das ist ein Lernprozess. Die politischen Parteien müssen einen gewissen Schritt zurückgehen und ihr eigenes Schicksal immer nur betrachten an den Wahlurnen. Sie müssen kompromissbereit sein. Und das ist nicht per Knopfdruck herzustellen, aber der Einstieg in diesen Lernprozess ist völlig unverzichtbar.
Und politische Parteien müssen ja auch vorausblicken. Werden die Grünen, obwohl sie jetzt da doch schwächer abgeschnitten haben bei den Wahlen gestern, als eigentlich erwartet worden war, werden die zum Zünglein da an der Waage? Sowohl für die Union, die sich ja jetzt auch überlegen muss, auf schwarz-grüne Bündnisse zu setzen, als auch für die SPD, die ja offenbar auch darauf hofft, auf Rot-Rot-Grün. Herr Müller-Fock.
Ja, die Grünen werden sozusagen die neue FDP. Es gab ja das schöne Wort von Herbert Wehner, die FDP, die alte Pendlerpartei. Ich meine, wir hatten eine Situation 70er Jahre, 80er Jahre, wo die FDP letzten Endes entschieden hat, wer in den Ländern im Bund regiert, unabhängig davon, wer stärkste Partei war. Diese Rolle kann den Grünen jetzt zufallen. Und ich glaube, dass die Grünen nach dieser Wahl, obwohl da ihre Bäume nicht in den Himmel gewachsen sind, trotzdem, glaube ich, ganz erleichtert sind, dass sie in Brandenburg die Option haben für Rot-Rot-Grün und in Sachsen für Kenia plädieren können, sodass sie nach wie vor beiden Wählergruppen, denen die mehr links stehen und ihren bürgerlichen Wählern das volle Spektrum anbieten können, um so dann in einer Bundestagswahl auch vorher alles offen zu lassen und dann die Option zu haben, mit wem sie regieren. Ja, die Grünen werden wahrscheinlich das Zünglein an der Waage ist ein falscher Begriff, weil Zünglein ist so etwas verniedlichend, aber sie werden wahrscheinlich der ausschlaggebende Faktor werden.
Sehen Sie das auch so, Herr Merkel und Frau Hoffmann?
Das ist natürlich aber auch eine schwierige Rolle. Das sehen wir ja jetzt auch am Schicksal der FDP letztlich, weil natürlich vor einer Bundestagswahl es auch Wähler gibt, die gerne wissen möchten, ob sie Rot-Rot-Grün wählen oder Schwarz-Grün. Und dadurch, wenn sich die Grünen nicht festlegen, und sie werden sich nicht festlegen, das sehe ich genau wie Herr Müller-Fock, werden sie auch Wähler verlieren, die auf keinen Fall Rot-Rot-Grün wollen oder eben auf keinen Fall Schwarz-Grün.
Frau Hoffmann, im Sechsparteiensystem können Sie keine Koalitionsausage mehr machen, die Sie einlösen können.
Also die Lage wird unübersichtlicher. Frau Panzer aus Mannheim, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, was meinen Sie?
Also ich gehöre keiner Partei an, aber vorweg möchte ich sagen, dass die Koalition im Bund wie vereinbart und versprochen erhalten bleiben muss. Und wenn sich jetzt in Sachsen und Brandenburg neue Konstellationen bilden, finde ich das okay und auch eine Chance. Und ich hoffe, dass alle die Warnung der desaströsen Wahlergebnisse sich zu Herzen nehmen und endlich ihre Arbeit machen, von der sie seit Jahren sprechen. Und das Ergebnis ist heute geschuldet an der SPD mit ihren ständig wechselnden Personen. Heißt, sie haben sich jahrelang nur mit sich selbst beschäftigt, doch aber auch jahrelang auf eine Koalition eingelassen. Und für mich bedeutet eine Koalition, dass es ein Team ist, mit der man zusammenarbeiten muss und gute Ergebnisse finden muss. Und das haben die Bürger vermisst. Und dadurch sind die Menschen es leid. Und da hat sich in der Zwischenzeit die AfD gebildet. Da hätte die Koalition schon längst gegenarbeiten müssen. Und das ist jetzt das Ergebnis, nämlich die Zerstörung der FDP, der CDU und auch der SPD. Und das ist die Hauptschuld der SPD. Das muss man einfach mal sagen. Und das ist meine Meinung.
Also Sie plädieren dafür, und große Koalitionen fortsetzen.
In den letzten Monaten immer wurde gesagt, nein, wir tun uns niemals zusammen mit Rot-Rot-Grün und so. Und das stand immer draußen, wo jetzt tun sie sich zusammen aus Machtgründen mit Rot-Rot. Also das ist unmöglich für die SPD. Und das ist der Preis jetzt oder das Ergebnis.
Dankeschön, Frau Panzer, für diesen Anruf. Herr Merkel, auch hier jetzt wieder, Frau Panzer findet es unmöglich, wenn sich die SPD jetzt mit den Grünen und den Linken zusammentun würde. Die Frage ist, können sich beide Parteien, vor allem die SPD, aber auch die Union, könnten die sich jetzt überhaupt einen Platz in der Koalition, Minderheitsregierung oder Neuwahlen überhaupt leisten? Oder müssten sie da jetzt noch befürchten, noch weiter abzurutschen?
Na, insbesondere die SPD ist da in einer Zwickmühle. Ich bin der festen Überzeugung, bleibt sie weiter in der großen Koalition. Bis zum Ende der Legislaturperiode wird sie weiter verschlissen. Sie hat auch gegenwärtig nicht das Personal in der Regierung, das große Überzeugungen auf die traditionelle Wählerschaft ausstrahlt. Also sie muss im Grunde aus dieser Koalition raus. Wenn es dann keine Minderheitsregierung der CDU gibt, gibt es nur noch Neuwahlen. Und dann werden Neuwahlen die beiden großen Volksparteien weiter bestrafen. Das ist dabei das Risiko, das ist die Zwickmühle. Man darf nicht mehr, meiner Überzeugung nach, die SPD darf nicht mehr in der großen Koalition bleiben, aber sie läuft dann das Risiko, an der Wahlurne bestraft zu werden. Also in dieser Zwickmühle befinden sie sich und das macht diesen Riss in der Partei gegenwärtig aus. Die Partei ist in der Frage komplett gespalten, weil sie sieht, dass sie in dieser schwierigen Situation steckt. Die Grünen werden übrigens nicht die FDP. Damals war die FDP in einem stabilen Drei-Parteien-System, eine Funktionspartei, nämlich sie hatte die Funktion, Mehrheiten zu beschaffen. In der Bevölkerung wurde sie als nicht nur als Pendlerpartei, sondern als Umfallerpartei bezeichnet. Aber heute haben wir ein Sechs-Parteien-System. Die Parteigrößen wechseln, sind sehr flüssig geworden. Da wird es nicht mehr bestraft, wenn man Koalitionen wechselt. Allerdings werden die Grünen Profil verlieren. Und die Grünen sind auf dieses Profil, die Umweltpartei, die Klimaschutzpartei zu sein, massiv angewiesen, mehr als die ehemaligen Volksparteien. Also auch hier liegt aber in der Wendigkeit der Grünen, die wir gegenwärtig ausmachen, nicht nur ein Machtvorteil, sondern längerfristig auch eine Problematik.
Frau Hoffmann, mit welchen...
Die ist doch damals nicht bestraft worden. Die hat doch gut damit gelebt, dass sie im Bund mit der CDU regiert hat, in den Ländern teilweise mit der SPD. Dann war es wieder umgekehrt. Die Umfallergeschichte, die war 1961, als die Erich Mende alle Eide geschworen hatte, nicht mehr mit der CDU zu koalieren.
1969 auch.
Und es dann doch gemacht hat. Insofern, aber generell hat die FDP damit eigentlich, ist die damit gut zurande gekommen.
Mhm. Frau Hoffmann, wir haben jetzt ausführlich über die SPD gesprochen, die Rolle der Grünen, dafür beide Parteien, für die beiden Koalitionsparteien eventuell. In welcher Lage sehen Sie denn die Union? Welche Optionen hat die ohne die SPD, wenn man einen Wahlkampf führen müsste oder Politik machen müsste, jetzt gegen den ehemaligen, ich sag's mal in Anführungszeichen, Partner SPD, welche Optionen hat die Union? Verkrault die sich, wenn sie sich den Grünen zuwendet, nicht noch mehr ihre konservative Wählerschaft?
Zunächst mal hat ja die Union genau wie die SPD auch ein Führungsproblem, denn die Parteivorsitzende Kramp-Karrenbauer ist ja nicht stabilisiert. Es ist keineswegs sicher, dass sie auch Kanzlerkandidatin werden wird. Da stehen also noch große Auseinandersetzungen, die ja dann letztlich auch Richtungskämpfe und inhaltliche Auseinandersetzungen sind, auch der Union bevor. Und was jetzt durch diese Wahlen passiert, diese Wahlen waren in der Hinsicht sozusagen aufkommensneutral. Sie haben die Frau Kramp-Karrenbauer nicht stabilisiert, aber sie haben sie auch nicht weiter destabilisiert. Also da gibt es noch eine sehr, sehr große Personalfrage, die für die Union zunächst mal ansteht. Und dann eben die Frage, wie gehen wir um mit der AfD und wie weit können wir Konservative, die wir an die AfD verloren haben, und das waren ja gestern in Sachsen 84.000, wie können wir die zurückgewinnen? Und da bin ich aber, glaube ich, nicht, dass es tatsächlich große Zugeständnisse an den konservativen oder rechten Flügel noch weiterhin geben wird. Dafür sehe ich die Kräfteverhältnisse in der Union nicht. Und ich glaube auch, dass diese Wahlen ihnen im Grunde da nicht recht gegeben haben. Ich bin nicht ganz sicher, ob die Information stimmt, aber ich habe gehört, dass überall dort, wo Maaßen, der ehemalige Verfassungsschutzpräsident, im Wahlkampf aufgetreten ist in Sachsen, die CDU-Kandidaten die Direktmandate nicht geholt haben, sondern die AfD die Direktmandate geholt hat. Und das wäre nur noch ein weiterer Hinweis darauf, dass eben letztlich der Kurs einer Anbiederung an die AfD der Union nichts bringt.
Herr Merkel, Sie sind Demokratieforscher. Ist das oder wäre es nicht demokratisch, wenn eine Partei da jetzt 27,5% holt, 23,5% da bei diesen Wahlen, dass man dann sagen müsste, okay, wir halten sie außen vor aus der Regierung raus, was ja dort so sich abspielt. Aber müsste man dann nicht sagen, wenn so viele Menschen diese Partei wählen, müssen wir doch auch irgendwie ihre Forderungen berücksichtigen?
Naja, wir Deutsche haben ja die etwas problematische Manie, gerne in der Vergangenheit Parallelen in unserer Geschichte zu suchen. Wir hätten ja sicherlich nicht gesagt, eine NSDAP, die 1934 34% der Stimmen bekommt, muss unbedingt in die Regierung. Demokratisch ist, wenn diese Parteien so und so viel Prozent der Stimmen bekommen, auch so viel Mandate im Parlament. Das gilt für alle Parteien, die vom Parteienwettbewerb nicht ausgeschlossen sind. Aber das heißt noch längst nicht, dass es einen demokratischen Anspruch gibt, in der Regierung zu sitzen, wenn es einigermaßen akzeptable Mehrheiten im Parlament gibt, die gemeinsam regieren wollen, weil sie unter Umständen auch die AfD verhindern wollen. Ein kleines Wort noch zur CDU. Ich glaube nicht, dass sie auf die rechte Seite stärker rückt. Das könnte bestenfalls passieren, wenn Merz tatsächlich der Kanzlerkandidat wird und nicht die sehr schwache Frau Kranbauer. Dann könnte es einen eine leichte Bewegung zur Rechten geben. Das würde ich, obwohl ich mich etwas in einem anderen Lager befinde, politisch durchaus für Demokratie tauglich insofern halten. Es würde ein rechter Raum wieder besetzt, den die Merkel-CDU geräumt hat. Sie hat einen politischen Raum zur Rechten geräumt und in den ist die AfD geradezu hineinmarschiert mit ihren Themen Migration, Flüchtlinge, Islam und so weiter. Also hier hat die alte Volkspartei CDU, die stärker die unterschiedlichen Flügel bedient hat, einen größeren politischen Raum abgedeckt und nicht so viel Raum für eine radikale rechte Partei wie die AfD
gehört. Herr Müller-Fock, wie sehen Sie die Zukunft der AfD? Gestern die große Wahlgewinnerin hat diese Erfolge jetzt erzielt in einer Lage, wo Wirtschaftsexperten uns sagen, mit einer sehr guten Wirtschaftsentwicklung eigentlich auch im Osten. Was passiert da jetzt, wenn eine Rezession auf uns zukommt? Wie sehen Sie die Zukunft der AfD?
Also ich glaube nicht, dass die Wähler, also die Wahlanalysen zeigen ja, dass in den Gegenden, wo es wirtschaftlich besonders schlecht ist, wo große Abwanderung herrscht, dass dort die AfD überproportional auch gestern gewählt worden ist, während in den Städten und in den Regionen des Ostens, wo der Wirtschaftsaufschwung deutlich spürbar ist, dass sie dort schlechter abgeschnitten hat. Insofern ist richtig, bei einer schweren Rezession würde die AfD noch etwas dazugewinnen. Das ist schon richtig. Aber ich möchte Herrn Merkel ausdrücklich zustimmen, die stärkste Partei hat keinerlei Anspruch darauf, den Regierungschef zu stellen. Die CDU, es gab Zeiten, wo die CDU im Bund und in den meisten Ländern die stärkste Partei war, und aber nicht regierte, weil die SPD und die FDP das machten. Insofern es regiert der, der im Parlament eine Mehrheit hat, nicht der, der die stärkste Fraktion ist. Allerdings hat halt die CDU ihre alte Stärke, nämlich sozusagen rechts von sich, keine, wie das Franz Josef Strauß sagte, demokratisch legitimierte Partei von einiger Bedeutung, das so war das komplette Zitat, nicht entstehen zu lassen. Das hat die CDU vernachlässigt. Die Arroganz war ja bei der Gründung der AfD gar nicht zu überbieten. Der Fraktionsvorsitzende Kauder sagte, mit denen rede ich, gehe ich in keine Fernsehdiskussion, wo die auftauchen. Der Generalsekretär Peter Tauber verkündete 2014, ja, die AfD kommt noch in ein, zwei Landtage und dann wird sie automatisch verschwinden, wie die Piraten. Die CDU hat gar nichts gemacht, um sozusagen die rechte Flanke da abzudichten. Insofern ist es ganz schwer für die Union, da wieder Boden zu gewinnen. Mit der Kanzlerkandidatin AKK wird das, glaube ich, nicht klappen. Ich sehe aber auch nicht, dass Herr Merz Kanzlerkandidat wird, denn dass jemand, der nicht zum Parteivorsitzenden gewählt wird, kein Mandat hat, dann zum Kanzlerkandidaten nominiert wird, das, glaube ich, kann man sich kaum vorstellen, ist auch nicht wahrscheinlich. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn es Wahlen gäbe, dass dann Armin Laschet der Kanzlerkandidat würde, Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Landes, der zwar als eher Liberaler in der Union gilt, der aber in seinem letzten Landtagswahlkampf sehr geschickt gezeigt hat, wie man durchaus auch konservative Wähler rechts einbinden kann, indem er damals
Wolfgang Bosbach
zu seinem Sicherheitsmenschen machte. Das hat durchaus gewirkt und gezeigt, es geht.
Lassen Sie mich ganz kurz Frau Hoffmann noch fragen, wie sehen Sie jetzt, weil wir laufen aufs Ende der Sendung zu, Frau Hoffmann, wie sehen Sie die Zukunft der AfD und vielleicht dann auch, wenn man die Wahlen gestern da schon ein bisschen als Fingerzeig nimmt, wie sehen Sie die Zukunft unserer Parteienlandschaft?
Die AfD muss sich ja durch die gestrigen Wahlen bestätigt sehen und vor allen Dingen darin bestätigt sehen, dass es für sie keinerlei Risiko ist, den radikalen Flügel in der Partei zu halten und sogar stark zu machen. Der ist klar gestärkt worden durch diese Wahlen. Und es hat sich gezeigt, dass trotz der Spiegel-Enthüllung über Herrn Kalbitz die AfD in Brandenburg sehr gut abgeschnitten hat. Also die Leute, ihre Wähler strecken offenbar nicht davor zurück, auch tatsächlich Rechtsradikale zu wählen. Und deshalb wird die AfD genau so weitermachen. Sie wird einen kleinen liberalen Flügel behalten, der ab und zu Wort kommt, aber im Kern eben eine rechtsradikale Partei sein. Und ja, so.
Ja, danke für dieses Schlusswort, sage ich jetzt mal, denn wir sind am Ende der Sendung. Bedanke mich ganz herzlich bei Christiane Hoffmann, bei Wolfgang Merkel und bei Hugo Müller-Fock. Heute zum Thema: Nach den Landtagswahlen steht die GroKo vor dem Aus. Wir hätten noch Stunden wahrscheinlich weiter diskutieren können. Also vielen Dank für diese lebhafte Diskussion. Am Mikrofon verabschiedet sich Martin Sagatta.